Hallo Olli.
Hallo Danny.
Hallo Laura.
Hallo Danny.
Hallo Olli, hallo Danny.
Also ich muss euch was erzählen. Wir sind immer noch per Zoom, ne? Wir sind immer noch online, das heißt, wir haben etwas technische Herausforderungen, aber es läuft dafür ganz gut, finde ich. Und ich habe ja jetzt endlich, ich habe nochmal recherchiert und geguckt, und ich habe tatsächlich ja den Witz gefunden. Und der geht so, ich erzähle ihn euch mal, ja? Pass auf. Also da kommt ein Mann und Frau und dann sagt, und dann sagt die Frau, aber nicht mit mir.
Du bist so doof.
Oder der ist so richtig, AIDS Warning ist doch richtig, richtig gut. Wirklich toll.
Absolut.
Ach, ich glaube, ich habe ein paar Aussätze. Aber sonst alles, also, oder? Er ist wirklich richtig
also,
gut.
Also wie du es gesagt hast. Ja,
aber wenn man ihn so erzählt auch, dann geht er.
Ja, dann macht wieder Sinn.
Ich habe diese sensationelle Nummer, wenn ich das persönlich verraten darf, auf meinem Handsprechapparat in einer Audio von Danny schon bekommen. Und ich habe sie mir schon mehrfach angehört, weil es einfach extremst lustig ist. So, weil wir gerade die absolute Chance haben, dass Laura keine Quarkbällchen ist, weil wir ja in einer anderen Zeitsphäre sind, kann die Laura uns auch sagen, was sie so denkt zu ihrer Folge 75.
Was ich dazu zu denke?
Ja, oder was so los ist, oder ob du uns erzählen magst, was da... Ich bin doch hier die vorantreibende Kraft jetzt, wie man merkt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ich habe doch keine Zeit.
Wir haben alle keine Zeit. Also, wir befinden uns immer noch in dem Sketch mit Hardy Loppmann und Peter Schlönske. Wie heißt er? Oh, die kommen mit den ganzen Namen durcheinander. Herr Loppmann kommt wieder rein. Hallo, hallo. Und dann sagt der Peter, Herr Loppmann, können Sie jetzt ein bisschen weniger tuntig spielen? Weil er hat ja schon die Lockenwickler auf dem Kopf. Und dann sagt der Herr Loppmann, naja, ich dachte wegen der Lockenwickler. Und dann sagt der Peter Schlönske, ja, Sie dachten. Nee, also so ist es nicht witzig, so ist platt. Wenn er schon Lockenwickler auf hat, da muss er auch Rouge und Lippenstift tragen. Und der Bertram natürlich wieder, wahnsinnig, super Idee, gut, gut, gut. Dann kommt er wieder rein, hallo, hallo, hallo. Nee, immer noch nicht witzig. Und Peter sagt, ich habe eine Idee. Der Herr Loppmann ist bereits im Zimmer und ist mit dem Dingen, wie heißt das, Dudelsack, auf dem Schrank und ist im Zimmer und er fliegt von dem Schrank runter und sagt, hallo, hallo, hallo.
Eine Leiter für Herr Loppmann.
Eine Leiter für Herr Loppmann, genau. Und das war's im Prinzip. Dann wird die Leiter hergeholt, der Dudelsack wird der Doris auf den Schoß gelegt und das Ganze nimmt seinen Lauf. Und das sehen wir aber erst in der nächsten Minute, wie das dann zustande kommt. Das ist die Zusammenfassung der Minute 74 und das ist das Intro.
Sag mal, wer hat sich das eigentlich mit diesem lustigen Reinsang? Ich will dir mal was sagen.
Heinz, du bist raus aus der Nummer!
Seit 30 Jahren, Herr Mal, da bin ich.
Was? Der Programmdirektor hatte vor 5 Minuten gekündigt.
Wie?
Gute Nacht.
Ich keine Hand frei habe. Guck mal, das nenne ich doch mal Hingabe. Ich haue mir ins Gesicht, damit sich's anhört wie Applaus.
Du möchtest dir nur die Reste der Quarkbällchen von der Innenseite des Mundes klopfen.
Vielleicht.
So, ja. Wir haben hier die größte Diskrepanz des Films. Es ist eine Katastrophe für mich, weil ich habe die Übersicht verloren. Ich weiß einfach nicht mehr, wo wir sind im Universum.
Wie meinst du das?
Wir sind immer noch im Sketch.
Ja, wir sind immer noch im Sketch. Also, wir haben die Situation, der Film fängt an und alle, es regnet, es ist Sommer, würde ich sagen, weil die haben immer kurze Klamotten an. Der hat das Cabrio offen, der Heinz Wäscher, mit dem sie wegfahren. Und es ist alles einfach eine heitere Atmosphäre und es scheint warm zu sein, weil alle laufen draußen ohne Jacke rum. Sind wir uns da einig?
Ja.
Ja. So, okay. Die Szene heißt vor 5 Minuten, ein Jahr später. Es muss also dieselbe Zeit sein. So, jetzt hat aber die Frau, die Rouge und Make-up auftritt, ein Pullover an, ein Weihnachtspulli mit Schnee, wo Skifahrer drauf sind und es eine weihnachtliche Stimmung ist. Irgendwas stimmt doch da nicht. An dieser Szene ist was im Busche. Und ich komme nicht drauf, was.
Ja, also wenn es das Universum, also das kein Pardon-Universum, da ist es Sommer. Und aber eigentlich hat der Film im Herbst oder weiß ich nicht was gedreht. Könnte es daran liegen, dass die Maskenfrau, die da reinkommt, die echte Maskenbildnerin von Harpe ist, die Waltraud, Und ich hatte mir auch geschrieben, warum hat der ein Winterjäckchen an? Vielleicht wurde kurz gesagt, hör mal, Waltraud, komm, kannst du das eben machen? Kommst eben rein, setzt dem das Ding auf. Und da wurde nicht nach Kostüm gefragt. Die hatte einfach das an, was sie anhatte. Oder die
nein,
hatte...
Nein, auch 1993 war erstens der Pullover geschmacklos und zweitens passt er sich genau in die Reihe ein, dass die immer so komische Motivpullis tragen. In diesem, also
Das wollte ich dann als Nächstes sagen. Oder die haben gesagt, hör mal, Waltraud, machst du das mal eben? Und dann haben die, ja, wir brauchen irgendwann ein Motiv. Die muss genau so ein bisschen verrückt aussehen wie die Doris oder so. Und dann hatten sie diese Jacke noch über.
Hast du diesen Namen dir gerade ausgedacht oder weißt du, wie die heißt, die Maskenbildnerin damals?
Nee, die heißt, das ist wirklich die echte Maskenbildnerin von Harpe Kerkeling und die heißt Waltraud.
Ach, weil die Laura ja die Audiokommentare hört und ihren Job macht.
Ach, das ist die echte. Das war gar keine These. Das ist die echte.
Das ist die echte
so,
von Harpe Kerkeling, sag ich ja.
Dann könnte der Pullover vielleicht ja wirklich. Also dann würde ich, guck.
Also entweder eins von beiden. Entweder die hatte das selber an und es ist eigentlich gar nicht Sommer gewesen, als es aufgezeichnet haben. Oder es war kalt in den Studios. Sowas ist ja auch immer gerne. Oder die haben gesagt, komm, wir schmeißen da hier eben die Jacke rüber. Das passt in das ganze Bild, in das Konzept.
So.
Für mich ist eine völlig neue Information. Ich dachte, diese lustigen Motiv-Weihnachtsgestrickpullis sind erst später aufgekommen. Ich dachte, dieser Trend, sich hässliche Weihnachtspullis zu machen, wäre ein neues Phänomen. Aber scheinbar ist es alles auch wieder nur ein Aufwasch der 90er und 80er.
Nee, oder damals war es ernst gemeint und jetzt trägt man es mit Ironie.
Das könnte ich auch sein.
Und es auch noch eine Sache, sie dachten, ne, das kommt ja aus so ein, also das kommt ja so ekelhaft daher, dieses, ja, sie dachten, wow, ist das unangenehm. Und das hat Harpe auch erzählt, dass dieses sie dachten, haben die vom ganzen Set und vom ganzen Team und Harpe selber am häufigsten während der Dreharbeiten zitiert. Das kann ich aber sehr gut verstehen. Sie dachten.
Ist so richtig wie der schlimmste Lehrer, den man früher in der Schule hatte, finde ich. Wenn man so an meiner Tafel stand und irgendwas nicht und ich dachte, ja, sie dachten. Ganz schlimm, ganz schrecklich.
Aber das ist auch eine typische Regisseurantwort, weil das ist der Horror als Schauspielerin. Das muss man wirklich sagen.
Horror.
Du überlegst dir was. Also du kriegst keine klaren, guten Ansagen von einem Regisseur oder einer Regisseurin. Spielst dann irgendwas und dann kriegst du nur so ein... Und denkst du, ja, okay, dann musst du mir sagen, wie ich es anders machen soll, ne? Aha. Dann kriegst du nur so irgendwas dahin geworfen, womit du nichts anfangen kannst. Und denkst so, ja, okay, dann, ich glaube, dann meint der es so oder sie. So, und dann gehst du hin und dann heißt es, sag mal, was machst du denn da? Und wenn du dann sagst, ja, ich dachte halt, kriegst du fast wirklich immer so eine Antwort, ja, dachtest, du sollst dich denken, du sollst spielen. Oh. Und du dir dann denkst, ja, aber wenn du mir keine vernünftige Ansage machst oder wie du es gerne hättest, dann kann ich mir da nur meine Sachen zusammenreimen. Deswegen verstehe ich dieses, sie dachten, verstehe ich an Hardy Loppmanns Stelle so gut. Ich fühle so mit ihm.
Es hat ja auch was... Also ich finde, klar, es hat so was Leitungs- oder Chefmäßiges, ne, von so Bossen, die so ganz unangenehm sein können. Aber ich finde, es hat auch was Elternhaftes. Also wie so eine Mutter oder ein autoritärer Vater mit seinem Kind spricht. Irgendwie, wenn das Kind sagt, ja, du dachtest, mal Gehirn einschalten und so, ne? Oh, das kenne ich von früher auch. Ja. Unangenehm.
Ja, richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Und dann auch so der Dödel sein, der sich das über sich ergehen muss. Also im Prinzip macht der Loppmann ja, egal wie er es macht, was er macht alles falsch. Er kann es ja, also wie er es macht, auch wieder falsch. Das ist richtig.
Er macht nur Fehler.
Er macht nur Fehler, wirklich. Das ist so, weißt du, genau, das ist jetzt auch wieder so, das ist so ein guter Kontrast zu dem, wie er sich den Heinz Wäscher angeguckt hat, als er noch der Kabelträger war und sagt, boah, wie der mit denen umgeht und macht den Dingens ja so nach, von wegen, ich kann so nicht arbeiten, bla bla. Und jetzt ist nochmal so ein richtig, so auf die Spitze getrieben, dass er noch fast ein größeres Arschloch ist als Heinz Wäscher, finde ich.
Absolut.
Und das finde ich aber geil, dass sie es in dieser Szene so auf die Spitze getrieben haben, dass er so ein Arschloch 3000 ist. Ja, und auch an alle ZuhörerInnen nochmal so, es ist wirklich, man kann sich diese komplette Szene, eigentlich muss man sich die mal angucken und nur auf Dirk Bach gucken. Das ist wirklich, du fühlst alles, was dieser Mensch da gerade fühlt. Dieser Herr Loppmann tut einem einfach nur leid. Und er spielt das, ich weiß, ich wiederhole mich, aber er spielt das so großartig. Das ist einfach nur zum Hinknien. Diese Rolle würde ich am allerliebsten spielen. den Herrn Loppmann.
Den Herrn Loppmann?
Ja, ja, finde ich, doch, finde ich so gut, dieses, ich muss nur lachen, weil der Dirk Bach das so spielt, wie er es spielt. Ich finde es wirklich großartig.
Ja.
Auch dieses Unbeholfene, weißt du, der wird, das finde ich auch so absurd, der wird da, also der wird ja so hart bloßgestellt vor allen. Und er ist aber noch so, naja, ich gebe mir Mühe. So, der ist doch total so, ja.
Das könnte
ja
sein Durchbruch sein.
Ja.
Ja, das Schlimme ist, glaube ich, aber auch, ich glaube, es gäbe nichts, was Herr Loppmann nicht noch weiter mit sich anstellen lassen würde. Ne? Also wir wissen ja alle, wie die Szene endet, aber ich glaube, jede weitere Demütigung würde er auf sich nehmen, um diesen Sketch zu Ende.
Ja,
und man
ja,
darf voll. Und dazu sagen, er ist aber ja kein No-Name. Ist nicht so ein Talent des Jahres, weil wir wissen ja, ja, dass er sagt, wer spielt mir, wer ist mein Sketchpartner? Hardy Loppmann, oh, der kleine Dicke mit den Kulleraugen.
Also, Kulleraugen, ja, ja, das stimmt.
Also,
das
ist, stimmt. Er ist ja berühmt scheinbar in dieser Welt, im Universum auch. Also man kennt ihn als Sketchpartner, ja. So.
Vielleicht, ja. Oh, vielleicht fühlt sich Peter auch nur von dem bedroht und ist deswegen dann nochmal extra eklig. Weil ich finde es auch so richtig eklig, wie er sagt, wir müssen wegen Herrn Loppmann komplett umdenken. Der, also, der sagt einfach, dieser Sketch funktioniert nur nicht wegen dem Herrn Loppmann.
Ja, und das ist die These, die jetzt finde ich gut, dass du es gesagt hast, weil das denke ich schon immer bei dieser Szene, es geht um Demütigung, weil Peter ja sagt, ich, das ist ja, man kennt ja auch, und der war ja zu dieser Zeit auch ein sehr bekannter Komiker, der Dirk Bach, ne, also der echte Dirk Bach, und quasi er demütigt ihm, sagt, das ist alles nicht lustig, was sie machen, ich bin lustig, so.
Ja.
Und er
ja
demütigt ihn mit Absicht und macht ihn peinlicher.
Und das glaube ich auch.
Pure Absicht.
Das glaube ich auch.
Ich komme nochmal mit Metaebene rein. Es war 2 Jahre nach Harpes Coming Out. So, dann kommt irgendwie Dirk Bach als Hardy Loppmann da irgendwie rein, der, wie Danny ja sagte, ne, etablierter, offen schwullebender Komiker, Schauspieler war. Und er kommt irgendwie rein und der erste Satz, den Peter Schlenz gesagt, geht das vielleicht ein bisschen weniger tuntig, Herr Loppmann.
Spielen einen verheirateten Mann und keine Fummeltrine.
Genau, wo ich mich im Kino schlapp gelacht habe und das sehr gefeiert habe, weil ich dachte, endlich hört man auch mal was aus Harpes Mund, was irgendwie zu dem Thema, und es ist irgendwie sehr offensiv und irgendwie sehr, sehr lustig. Das fand ich schon, ja, also.
Wie du es gesagt hast.
Wie du es gesagt hast.
Aber gleichzeitig geht es natürlich, deshalb hat ja die Szene eigentlich Rosa von Braunheim geschrieben. Es ging natürlich nur nach diesem Outing. Also diese Szene, wenn Harpe nicht geoutet gewesen wäre, sie spielen einen verheirateten Mann und keine Fummeltrine, dann können sie es weniger tuntig spielen, geht nur von einem schwulen Mann aus. Also es könnte, wenn das ein Heterosexuell angesprochen hätte, hätte man gesagt, das ist, genau. Es, und das ist dieser Witz dieser Szene.
Ja, ja, voll, voll.
So, kleiner Exkurs, ich habe eine Frage. Was ist denn eine Tunte? Ist keine Falle, ist nicht böse gemeint. Aber was würdet ihr sagen, ist eine Tunte?
Danny?
Ich würde sagen, ist eine stereotypische Eigenzuschreibung, vor allem von homosexuellen Männern der 70er, 80er, 90er Jahre, die ein bestimmtes extrovertiertes und einen bestimmten Lebensstil in Worte fassen.
Darf ich es ganz kurz offiziell vortragen,
ja,
weil ich es nämlich wirklich spannend fand. Ich musste es nämlich auch nochmal, dachte so, ich muss es mir, glaube ich, nochmal drauf schaffen. Eine Tunte bezeichnet einen homosexuellen Mann mit affektierten und effeminierten Verhalten. Oft wird dieser Ausdruck sowohl in heterosexuellen als auch homosexuellen Kreisen abwertend im Sinne von Weichei und Mann in Frauenkleidern verwendet. Da haben wir es wieder. Seit den 70er Jahren bekam er unter Schwulen als Selbstbezeichnung eine zunehmend positive und auch emanzipatorische und politische Bedeutung. Das darf man irgendwie nämlich nicht vergessen. Und jetzt habe ich an den Danny tatsächlich nochmal eine Frage, weil die hat auch was mit seiner mit seiner ostdeutschen Lebens, ja, wie soll ich das denn sagen? Mit deiner Vergangenheit in Ostdeutschland. Rosa von Braunheim, ne? Gerade ist der Name schon gefallen. Die Mehrzahl der Homosexuellen gleicht dem Typ des unauffälligen Sohnes aus gutem Hause, der den größten Wert darauf legt, männlich zu erscheinen. Sein größter Feind ist die auffällige Tunte. Tunten sind nicht so verlogen wie der spießige Schwule. Tunten übertreiben ihre schwulen Eigenschaften und machen sich über sie lustig. Sie stellen damit die Norm unserer Gesellschaft in Frage und zeigen, was es bedeutet, schwul zu sein. So, und in dieser Zeit, ne, auch in diesen 70ern und so, wurde der Begriff der Trümmertunten geprägt, die sich politisch für die Aufwertung der Selbstbezeichnung als Tunte einsetzten. Der Zusatz Trümmer ist auf die überwiegend aus Fundsachen zusammengetragenen Outfits zurückzuführen, sowie auf einen symbolischen Subbotnik bei der Deutschen Reichsbahn. Danny, weißt du, was Subbotnik Robotnik ist? Weil das musste ich auch wieder nachgucken.
Es ich kenne Robotnik nur quasi als die ostdeutsche Variante der Kehrwoche. Beziehungsweise, ja. Also es gab Zusammenkünfte, wo man aufgeräumt und geputzt und sortiert und was schön gemacht hat. Als Aufgabe ja. In einer Wohngemeinschaft.
Also wir sind gleich irgendwie mit der Sendung mit der Maus in dieser Folge irgendwie zu Ende, weil das musste ich wiederum nachgucken. Der Subotnik ist eine in Sowjetrussland entstandene Bezeichnung für einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Sonnabend, der in den Sprachgebrauch in der DDR übernommen wurde. Und dann wahrscheinlich als das, was du irgendwie gesagt hast. Mhm. Ja, ich wollte einfach nochmal eine intellektuelle Komponente heute auch irgendwie reinbringen und kurz was Schwulenpolitisches platzieren.
Finde ich interessant. Ich dachte, hätte 100% schwören können, dass Trümmertunte eine Ableitung von Trümmerfrau ist. Dass das Aufbau, also das ist was mit Aufbau einer Tuntengesellschaft. Also, dass man sagt, man aus dem Nichts und aus der Asche, jetzt, wo es legalisiert ist, bauen wir aus den Trümmern. Also, da hätte ich gedacht, dass da ein Zusammenhang steht. Mich wundert total, dass Trümmertunte damit nichts zu tun haben soll.
Ja.
Schön.
Ja, und ich habe noch eine kleine. Also so ein kleines Gimmick irgendwie für die Laura. Weil ich mich nochmal so erkundigt habe oder nachgelesen habe, wo hat der Dirk eigentlich alles irgendwie mitgespielt? Der war ja dann auch viel Fernsehen und so. Wisst ihr, in welcher weltberühmten Kindersendung Dirk Bach länger mitgespielt hat?
1, 2 oder 3?
Nee.
Als Tor 3?
Nein. Weltberühmte.
Kindersendung, weltberühmt, Sesamstraße. Nee, nicht.
Ja, in der Sesamstraße ist der tatsächlich ganz lange aufgetreten. Das war, glaube ich, ja. So, und dann, glaube ich, hat Dirk Bach in einem Film mitgespielt. Das muss einer der längsten Filmtitel Deutschlands gewesen sein. Passt auch gut zu uns beiden, Laura. Der Film heißt, ich sage immer, wenn meine Haare gemacht sind und ich ein paar schöne Schuhe trage, bin ich vollkommen angezogen. So hieß ein Film, ja, wo Dirk Bach mitgespielt hat. Und er hat auch, und jetzt kommt's, in Lauras Stern hat er eine Synchronstimme gehabt.
Ah.
Frag ich mich, warum ich da noch keine Synchronstimme bekomme. Das heißt schließlich so wie ich dieser
Stern. Wie oft hast du das Kinderbuch Laura Stern schon mal geschenkt bekommen oder Accessoires davon als Geschenk?
Tatsächlich noch gar nicht.
Und beim Flirten hat das schon mal jemand zu mir gesagt? Zu dir manch?
Ich kriege ja nicht mit, wenn jemand mit mir flirtet, laut Danny.
Das hatten wir schon. 7, 9, 16, 32 und kurz nach der Geschichte mit der Fruchtfliege aus der Hose von Olli.
Ja, aber dank dir kriege ich das jetzt immer aufs Brot geschmiert. Du kannst ja wirklich nicht flirten. Also wie der Danny es gesagt hat. Nur wegen dir. Ja. So, jetzt wieder zurück. Wir schweifen ja nie ab. Das haben wir jetzt mal kurz gemacht, mein Gott. Ich wollte nämlich noch einmal ganz kurz, nur ganz kurz, auf dieses, das ist, ich finde, das zeigt diese Filmbranche auch sehr, sehr, sehr gut wieder. Dieses, da ist jemand erfolgreich, da ist jemand anders, der ist auch erfolgreich und der muss bloßgestellt werden, weil der Mensch zu lustig ist, weil der Mensch zu gut ist und damit man dem bloß keine Chance gibt. Und ich glaube, dass das im Fernsehen, in dieser Branche sehr oft so läuft und im Theater auch. Ja, das wollte ich nur nochmal. Ich finde das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich
glaube, Missgunst das ist, durch und durch.
Leider sehr viel Realität bei.
Okay. Zwei Sachen möchte ich gerne noch anmerken. Wir haben wieder eine Plastiktüte im Bild, nämlich beim Schuss, wo die ganze Kulisse zu sehen ist. Ist rechts hat die Regisseurin eine Plastiktüte. Und ich liebe ja Kulissenbau. Ne? Diese ganze Kulisse, die haben ja einfach dieses komplette Büro als Klotz gebaut zum Rein- und Rausschieben ins Bild. Und das finde ich einfach ganz toll. Ich liebe das. Ich finde Kulissenbau toll.
Ja. Welche Regisseurin? Nee, in welchem Film bist du denn jetzt?
Der von der Doris, die Tüte, Doris, die sie eben mitgenommen
hat. Was heißt denn Doris? Ich dachte, sie ist Regisseurin. Was ist
aber
denn Doris?
Aber das ist wirklich... Doris ist Aufnahmeleitung oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Stimmt, was ist eigentlich
Folge Doris 75, Job? Wir haben nicht mal die Rollen besprochen. Das können wir vielleicht mal machen irgendwann.
Bertram ist der Regisseur, das ist doch ganz...
Bertram ist der Regisseur, der Waltraud ist der... Scheiße, doch, das hatten wir schon mal.
Ja, ja, egal.
So. Redakteur, glaube ich.
Oh Gott. Wir sind der unseriöseste Filmpodcast der ganzen Welt.
Nee, wir hatten das, meine ich, schon mal. Ich glaube, Doris Job haben wir tatsächlich nicht wirklich geklärt, aber ich glaube, die anderen beiden haben wir geklärt. Ja, Schande.
Und Heinz Wäscher, was macht der nochmal?
Ach, wer ist denn Heinz Wäscher? Das ist ein alter Busengrabscher, ist der.
Ach so.
Aber wie die Liebe zum Detail, das finde ich auch wirklich, die denken dran, dass die Doris ja eben diese Tüte hatte, als sie reingekommen ist und dass sie jetzt die da an den Stuhl hängen, finde ich schon, das ist Liebe zum Detail.
Absolut.
Absolut. Sieht man die auch vorher schon? Nee, sieht man vorher nicht. Aber was ich noch sagen, ich wollte auch noch was sagen. Der Schnitt ist super komisch, nachdem der Lippenstift aufgetragen wurde. Das geht so schnell. Ich weiß doch, dass mich das damals schon irritiert hat, da ich dachte kurz, ist da gerade ein Fehler? Der sagt, wenn sie auch Lockenwickler, muss sie auch Rouge und Lippenstift. Lippenstift.
Ah ja, locken. Genau. Der Walter sagt bitte noch aufs Neue und dann kommt er schon rein. Er hat die Zeit eigentlich gar nicht rauszugehen, ne? Hardy Lockmann.
Genau, die hat das noch nicht draufgetragen, richtig. Die muss raus, er muss raus, die Tür muss zu. Den fand ich damals schon so komisch, dass er mich irritiert hat. Das war nur so ein kleiner. Ich glaube, ja, da haben sie sich im Schnitt
continuous
nicht.
Continuous irgendwie ein bisschen komisch. Stimmt, richtig.
Ist ein bisschen komisch. Und was ich auch sehr, sehr gut finde.
Dieser Dudelse.
Wie Doris. Was denn?
Nix, alles erzähl weiter, Entschuldigung.
Wie unterschiedlich Doris, Bertram und Waltraud auf diesen Vorschlag mit dem Kleiderschrank reagieren. Mhm. Da spielen sich drei ganz unterschiedliche Sachen ab. Das ist so geil, weil Waltraud guckt. Richtig geschockt in Richtung Kleiderschrank, als er das sagt. Ja. Er guckt da so hin und denkt sich so.
Du meinst Walter.
Was?
Walter. Wer ist denn Waltraud?
Walter, ja.
Walter. Ja, ich war ganz
Walter. Walter.
Ja,
genau.
Ja, wie immer. Der Walter weiß wieder nicht so richtig, ob es gut ist.
Ja, aber guckt schon relativ geschockt dahin. Und ja. Doris ist einfach nur komplett überfordert, bekommt diesen Dudelsack in die Hand. Und der Dudelsack. Also das ist so, die sitzt da und denkt so, was zur Hölle, was passiert hier?
Ja.
Also so bist du zum Dödel. Hier, komm, Doris, nimm den Dudelsack in die Hand. Und Bertram steckt ja eigentlich schon tief in Harpes Arsch drin, in Peters Arsch drin. Also,
ja.
Also wie, ganz ehrlich, wie kann man denn da als Regisseur sagen, Peter, das ist eine ganz großartige Idee.
Ja.
Weil alles großartig ist, was Pete.
Aber wann haben sie dem Bertram eigentlich die Eier abgeschnitten? Also, das muss ja schon zu Heinz Wäschers Zeiten gewesen sein. Anders kann der ja da gar nicht existieren. So schlimm.
Ja, es geht um eine völlige Entgrenzung. Alles wird in Kauf genommen für die Einschaltquote und bis in den Arsch kriechen. Ne?
Ja.
Es wird überhaupt nicht, also, es ist ja wirklich bescheuert. Es wird überhaupt nicht überlegt, was das bedeutet. Ich gucke hier, ich sitze gerade nämlich in meinem Büro und ich habe hier tatsächlich so zwei aufeinandergestellte Schränke, die werden ungefähr die Höhe davon haben. Im Leben würde ich darauf nicht hochkrabbeln und runterspringen. Also es ist schier unmöglich.
Ja, mit einem Dudelsack in der Hand, mit Lockenwickler, Lippenstift und hallo, hallo, hallo. Gut,
Lockenwickler könnte ich mir vorstellen.
Ja, gut.
Aber,
ich freue mich außerordentlich auf Folge 76. Weil wir endlich über diesen Dudelsack sprechen können. Ich liebe den Dudelsack.
Das macht mir ein bisschen Angst. Warum?
Bin ich auch gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
Geht es dir um das Instrument an sich? Weil dann würde ich mich da auch nochmal drauf vorbereiten. Oder hast du was Spektakuläres entdeckt?
Nein. Wie willst du dich denn auf den Dudelsack vorbereiten, Olli?
So. Oh, ich würde was dazu lesen, Laura.
Ach so. Ich wollte nur noch sagen, dass Herr Loppmann dazu keine Sekunde entsetzt ist. Der lächelt Peter sogar an, weißt du, der macht diesen absurden Vorschlag und der Herr Loppmann steht da, ja, nee, natürlich, klar. Also, dem entgleist nicht eine Sekunde kurz das Gesicht. Das ist nicht so, was, das soll ich jetzt gleich machen, sondern ist so, ja klar, ja, das mache ich doch, überhaupt gar kein Problem.
Hardy Loppmann hat an dieser Stelle seine Würde schon komplett abgegeben. Und für ihn wird das, glaube ich, gar nicht mehr schlimmer. Er trägt das einfach nur noch und lässt das mit sich machen. Und ist professionell genug, glaube ich, dass er einfach auch die anweisende Regie, er ist gewohnt, als professioneller Sketchpartner, einfach auch das zu machen, was man ihm sagt und auszuführen als Schauspieler. Und ich glaube, er vertraut darauf, dass ihn niemand umbringen will, was in dieser Szene ein Fehler.
Nee, aber das hat auch nichts mit professionell zu tun, weil da könntest du schon sagen, Moment mal, das müssen wir aber erstmal besprechen. Ich springe doch nicht da von diesem, also. Und da frage ich mich, also da müssen wir jetzt noch kurz durch, Danny, dann kannst du essen gehen von mir aus, aber das möchte ich noch kurz besprechen. Wann habt ihr das letzte Mal was gemacht, wo ihr selber dachtet, gar nicht so geil, aber muss ich jetzt irgendwie machen?
Seit 75 Folgen.
Und dabei noch die Fassung halten. So, damit ist das jetzt schon raus, weil die Fassung hast du nicht gehalten.
Ich bin mal wandern gewesen im Allgäu und wir sind mit der ersten Seilbahn des Jahres hochgefahren und wollten runterlaufen. und vor uns gingen zwei Menschen schon runter. Es war aber noch, der Weg war quasi irgendwie freigegeben, aber keiner wusste so richtig. Die Bergbahn oben, wir liefen runter und es war aber der Weg teilweise noch mit Schnee bedeckt. Also links ein Abhang, rechts ein Abhang und ein 1 Meter breiter Weg, komplett zugeschneit. Aber nur über 100 Meter. Und vor uns gingen Leute lang und da dachten wir, wenn die da langlaufen, können wir auch da langlaufen. Und während ich in der Mitte dieses Weges, der zugeschneit war, stand, dachte ich, das war die schlimmste Entscheidung, die ich seit langem getroffen habe, weil es war einfach, also wenn wir ausgerutscht wären, wären wir halt 700 Meter diesen Abhang runtergerutscht, der zugeschneit war. Und der Schnee war gerade so, dass er so unter den Füßen so wegwich, weißt du, so halb feucht, halb noch Schnee und man sah gar nicht, was drunter war. So, aber das merkst du natürlich erst, wenn du 50 Meter gegangen bist. Und vor mir war noch 50, hinter mir auch. Und ich wusste, ich muss da jetzt halt weitergehen. Aber während wir da oben standen, haben wir beide gesagt, mein Freund und ich, das war eine richtig scheiß Idee. So, und es war richtig so ein beklemmendes Gefühl, wo ich dachte, das machst du, also da hätte ich vorher mal Gedanken drüber machen sollen. Nur weil andere da lang latschen, muss ich es ja nicht auch machen. Und habe ich mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen sehen.
Aber gab es nicht irgendeine Situation, wo du genauso dieses, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das scheiße finde. Also so wie der Loppenmann in so einer Situation. Mm. Ich meine, Olli, und hier, wir kennen sie alle und hier ist sie. Das ist und bleibt meine absolute Lieblingsgeschichte. Ja.
Ja, also es war Ende 23 und dann dachte ich, ich muss diesen Podcast machen und dann, ja, wie du es gesagt hast. Ja, ich finde das, ja, ich wurde einmal gefragt auf einer Bühne, ob ich nächstes Jahr nochmal kommen will.
Oh nein, ganz schlimm.
Also ich habe moderiert, ne, und dann wusste ich genau, ich kann ja jetzt nicht das sagen, was ich eigentlich sagen will.
Ja, genau.
So, sowas, ja, ganz schlimm. Und dann dachte ich, heiß und kalt und dann windet man sich so rum und denkt, ja, wir und dann und dann, ja, ganz, ja, oh, schrecklich. Ich finde es auch bei Improvisation sowieso, also wenn man manchmal so in Situationen ist, wo man eigentlich sagt, nee, das läuft nicht in die Richtung, wie ich will, so. Das, ja. Aber so schlimm, das
Laura, erinnert mich wirklich. Das Laura, du... Dir scheint doch noch was auf der Seele zu brennen.
Nee, mir ist tatsächlich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass mir nichts eingefallen ist, wo ich dachte.
Im Gegensatz zu deinem sonstigen Leben und allen Anekdoten, ja.
Ja, da fiel mir irgendwie nichts zu ein, was ich nenne ich so.
Ich würde mal einen Versuch machen, ich würde mal den winzigen Part meines ausgleichenden Wesens dazu nutzen, zu sagen, Laura, wir sind ja in der nächsten Folge immer noch in derselben Szene. Wenn du noch was hast, aufgrund dessen, dass Dennis Mittagessen kalt wird, und wir trotzdem noch etwas Schönes am Ende sagen würden, dann würde ich allen Zuhörern nochmal sagen, ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass sowohl Laura, Danny als auch ich am 25.10. abends im Zinnendom von einem 2,50 Meter Schrank auf der Bühne springen werden und dann unseren Live-Podcast starten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr noch ein paar Karten kauft. 23 Euro kosten die. Und unser heißer Tipp ist, es lohnt sich. Also es wird sich wirklich lohnen, weil es wird etwas passieren, was uns auch noch nicht widerfahren ist. Könnte ich das so sagen?
Ja, jetzt hast du zwar die Nummer mit dem Kleiderschrank schon erzählt, aber was soll's.
Ja, aber nicht
mit dem Busch in den Lippenstift. Ist einfach gegangen.
Jetzt da ist hast du es doch verraten.